Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Alle reden vom knappen Gas. Wir reden heute über das knappe Wasser, zumindest in Europa, in Australien ja nicht. Italiens Regierung hat im Norden des Landes den Dürrenotstand ausgerufen. Auch in Mallorca wird Süßwasser knapp. Das heißt, es gilt, Wasser zu sparen oder auch sinnvoll zu bevorraten. Wie das mit Regenwasser im Schwammstadtkonzept gemanagt wird, erklären wir heute in Teil 2 unserer sechsteiligen Serie zum nachhaltigen Umgang mit Wasser. Außerdem berichten wir, warum die Abhängigkeit von synthetischem Dünger nicht nur die Hungersnot, sondern auch die Klimaerwärmung verschärft. Wir berichten über eine Anhörung in Niedersachsen, in der es um den Bau eines riesigen Geflügelmastunternehmens mit geplant 180.000 Tieren geht. Und im Verbrauchertipp gibt es Hinweise, was Sie beim Mieten eines Autos im Urlaub beachten sollten. Doch zuerst nach Berlin. Sonne, Wind und Biomasse haben in den ersten 6 Monaten dieses Jahres rund die Hälfte des Bruttoinlandstromverbrauchs gedeckt. Das waren 6 Prozentpunkte mehr als im ersten Halbjahr 2021, ergeben vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnen- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, ZSW. Zu dieser Nachricht passt, dass sich die Regierung, die Ampelkoalition, auf einen weiteren massiven Ausbau der erneuerbaren Energien geeinigt hat. Uli Haug weiß mehr.
Die FDP hatte Änderungen am sogenannten Osterpaket von Wirtschaftsminister Habeck gefordert. Und jetzt sind offenbar die letzten Differenzen ausgeräumt. Die Ampelkoalition hat sich unter anderem darauf verständigt, dass die zum 1. Juli auf null abgesenkte EEG-Umlage auch dauerhaft abgeschafft wird. Verschwunden aus den Entwürfen ist nach Informationen der deutschen Presseagentur auch das Ziel, bis zum Jahr 2035 ein klimaneutrales Stromsystem zu erreichen. Nach Angaben von SPD-Fraktionsvize Miersch sei zudem verankert worden, dass jedes Bundesland verpflichtend 2% seiner Fläche für Windkraft bereitstellen müsse. Dabei, so FDP-Fraktionsvize Vogel, könne aber jedes Land entscheiden, wie das Flächenziel erreicht wird. Mindestabstände zu Wohnhäusern seien also auch weiterhin möglich. Der Ausbau von Windkraft war in den vergangenen Jahren wegen langer Planungsverfahren und fehlender Flächen ins Stocken geraten.
Aus Berlin, Uli Haug. Italiens Regierung hat wegen der Dürre in 5 Regionen des Nordens den Notstand ausgerufen. Damit reagiert Rom auf die seit Monaten anhaltende Trockenheit, die vor allem die Landwirtschaft vor große Probleme stellt. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
Durch den von der Regierung beschlossenen Notstand bekommen die Behörden mehr Handlungsmöglichkeiten im Kampf gegen die Trockenheit. Sie können so schneller Maßnahmen beschließen, um beispielsweise Trinkwasser zu rationieren. Der Notstand gilt laut Regierungsbeschluss für die norditalienischen Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna, Veneto und das Friaul. Damit sind auch beliebte Touristengegenden von möglichen Notstandsmaßnahmen betroffen, wie der Gardasee, die Adriaküste um Rimini oder Venedig. Die Entscheidung der Regierung bedeutet auch, dass Hilfsgelder für die betroffenen Regionen freigegeben werden. Unter anderem aus diesem Grund hatten vor allem Bauernverbände seit Wochen darauf gedrungen, dass in Norditalien formell der Notstand erklärt wird. Die 5 Regionen erhalten nun Dürreunterstützung von insgesamt 36,5 Millionen Euro. Die größte Summe geht in die Emilia-Romagna, die Region, die als Getreide- und Obstgarten Italiens gilt und auch größter Fleischproduzent ist. Wichtigster Wasserlieferant ist hier üblicherweise der Fluss Po. Er ist auf den niedrigsten Pegelstand seit 70 Jahren gesunken. Dies erschwert vielen Landwirtschaftsbetrieben die Bewässerung.
Aus Rom, Jörg Seiselberg. Mallorca ist beliebtes Urlaubsziel der Deutschen, doch laut Studien droht der Insel immer längere Hitzewellen. Die Durchschnittstemperaturen könnten durch die Klimaerwärmung bis Ende des Jahrhunderts um 4 Grad steigen. Das hätte dramatische Folgen. Schon jetzt ist auf der Insel Süßwasser knapp. Reinhard Spiegelhauer über die Gründe.
Ungefähr ein Viertel des Wassers auf Mallorca geht für den Tourismus drauf, sagen Fachleute. Sie haben sich angeschaut, wie und wo der Wasserverbrauch auf der Insel im Corona-Jahr 2020 zurückgegangen ist. Ungefähr genauso viel Wasser wie der Tourismus verbraucht aber auch die Landwirtschaft. Und außerdem sind die Leitungen nicht überall in gutem Zustand. Es geht mehr Wasser verloren als nötig. Weil insgesamt so viel Grundwasser gefördert wird, drückt seit Jahren mehr Wasser in die Speicher. Das Grundwasser droht zu versalzen und das Problem verschärft sich, je mehr und längere Hitzeperioden es gibt. Die Inselregierung versucht unter anderem mit einem neuen Tourismusgesetz gegenzusteuern. Hotels müssen Pläne entwerfen, wie sie Wasser sparen können. Unter anderem sollen sie Grünanlagen mit Brauchwasser gießen. Aber natürlich können auch die Gäste helfen, indem sie zum Beispiel weniger oft und kürzer duschen, die Handtücher behalten oder die Klimaanlage so wenig wie möglich benutzen. Denn auch in Spanien kommt der Strom noch nicht komplett aus klimaneutralen Quellen.
Reinhard Spiegelhauer über Wasserknappheit in Mallorca.
Kostbares Wasser. Mittel gegen die Verschwendung.
Wir müssen auch in Deutschland unseren Umgang mit Wasser überdenken. Welche Ideen und Konzepte es für Haushalte und Gemeinden gibt, greifen wir von Umwelt und Verbraucher derzeit in einer sechsteiligen Serie auf. Heute zum Beispiel mit dem Regenwasser. Das Regenwasser floss gerade in Ballungsräumen in der Vergangenheit allzu oft und staatlich verordnet in die Kanalisation. In Zeiten zunehmender Dürre eine pure Verschwendung. Ein neues Leitbild beim Wassermanagement fordert jetzt die Schwammstadt. Die Stadt soll das Regenwasser aufsaugen, anstatt es in Kläranlagen oder Flüsse abzuleiten. Was sich damit alles machen lässt, zeigt ein Frankfurter Stadtteil, Frankfurt am Main. Ludger Fittkau berichtet von dort.
Eine Straßenkreuzung im neuen Stadtteil Riedberg in Frankfurt am Main. Diesen Treffpunkt hat Barbara Zalbekis vorgeschlagen. Die Bauingenieurin leitet die Abteilung Grundstücksentwässerung bei der kommunalen Stadtentwässerung der Main-Metropole. Das Viertel Riedberg ist ein Vorzeigeprojekt dafür, wie man Regenwasser optimal sammeln und verwenden kann.
Ja, ein sehr großes Gebiet. Das ist ja ein Stadtteil, der für 15.000 Einwohner gebaut wurde. Ende der 90er Jahre ging es los und damals haben wir schon ein ganz tolles Konzept entwickelt.
Barbara Zalbekis deutet auf eine große Grünfläche, in deren Mitte auf einer Länge von gut 800 Metern grasbewachsene Mulden wie kleine Stauseebecken aneinandergereiht sind. Heute sind die Mulden trocken, wenn es länger regnet, sieht das aber anders aus. Doch bevor das Regenwasser in die öffentlichen Mulden läuft, wird die Ablaufgeschwindigkeit bereits auf den Privatgrundstücken, etwa durch kleine Vorgartenmulden oder Regentonnen, gedrosselt. Der Rest des Wassers läuft dann in die benachbarten öffentlichen Mulden und soll dort am besten langsam verdunsten, um die Stadt zu kühlen, erklärt Barbara Zalbekis.
Jeder persönlich muss was tun und dann geht das gedrosselte Wasser, das geht dann in die öffentlichen Mulden und dort wird dann auch das Straßenwasser gedrosselt und das wird abgeleitet.
Die Wassergesetze des Landes Hessen verlangen längst von den Kommunen, möglichst viel dafür zu tun, die Niederschläge im Stadtgebiet zu halten. Dazu braucht es Flächen, auf denen das Wasser langsam verdunsten oder versickern kann. Wo immer es möglich ist, werden diese heute auch in Großstädten wie in Frankfurt am Main geschaffen.
Unser Ziel ist es natürlich, dass das eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung ist. Das heißt, angefangen von Flächen, die versickerungsfähig sind, Dachbegrünung. Inzwischen gibt es auch sehr gute Retentionsdächer, wo dann halt das Wasser auch zwischengespeichert wird und weiter verdunsten kann. Regenwassernutzung ist ein Thema. Man kann sich ganz viel überlegen. Man kann auch sagen, man macht sich einen kleinen Gartenteich, wo halt das Wasser mal 5 cm höher steht und mal 5 cm niedriger. Gibt es ganz viel. Und die letzte Möglichkeit ist dann, dass man wirklich eine technische Rückhaltung baut und das Wasser gedrosselt ableitet.
Wie hier am Riedberg. Immer wichtiger wird dabei in Zeiten des Klimawandels die Kühlung der Innenstädte durch Verdunstung. Michael Denk ist der Wasserexperte im hessischen Umweltministerium.
Was ein modernes, ich sag mal, Wasserressourcenmanagement anbelangt, das bedeutet, dass wir Wasser, Regenwasser möglichst zurückhalten wollen, aber auch das Wasser versickern, aber auch verdunsten wollen. Das gehört alles zusammen, auch durch Versickerung verdunstet natürlich ein Teil des Wassers und gibt Verdunstungskühlung. Wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang ist aber natürlich auch das Thema Regenwasser. Nutzung. Also unser Ziel ist es heute, einen möglichst naturnahen Wasserkreislauf wiederherzustellen, sprich es gibt keinen Abfluss über den Kanal, sondern das Wasser wird tatsächlich in den Städten zurückgehalten.
Als Brauchwasser, etwa für die Toilettenspülung, wird Regenwasser vor allem auf großen Dachflächen aufgefangen, in Frankfurt am Main etwa auf dem Dach des Terminals 2 des Rhein-Main-Flughafens. Das Wasser wird dann unter das Abfertigungsgebäude gepumpt. Michael Denk.
Wo tatsächlich ein sehr, sehr großer Regenwasserspeicher unter dem Gebäude ist, was zum einen der Löschwasserversorgung dient, auf der anderen Seite aber auch die gesamte Toilettenspülung des Terminals 2 mit Regenwasser versorgt.
Im Frankfurter Stadtteil Riedberg ist Barbara Zalbekis von der kommunalen Stadtentwässerung noch ein Stück in die Grünanlage hineingegangen, die der Entwässerung dient. Es sieht ja aus wie in einem Park mit viel Wiesenflächen. Auch die Mulden zwischen Baumreihen sind grasbewachsen. Die Anlage wurde hier bewusst an einem Hang gebaut, damit man das Regenwasser im Becken auffangen kann. Am Fuße dieses Hangs liegt ein Naturschutzgebiet, das von den Auffanganlagen des Stadtteils profitiert. Barbara Zabekis.
Was ganz Tolle ist eigentlich, also in diesen Mulden steht das Wasser und verdunstet, tut was Gutes fürs Kleinklima. Und das Wasser, das dort nicht verdunstet, das wird dann gereinigt und wird in das Naturschutzgebiet Riedwiese geleitet.
Dieses Naturschutzgebiet war bereits nahezu ausgetrocknet. Durch das Regenwassermanagement im neuen Nachbarwohnviertel bekommt es jetzt eine zweite Chance. In Frankfurt am Main arbeitet man nun aktuell daran, das Entwässerungskonzept 2035 umzusetzen. Barbara Zabekis.
Das geht weiter, vielleicht Entwässerungssysteme umzubauen, vom Mischsystem auf Trennsystem umzusteigen.
Relativ sauberes Regenwasser von Dächern oder aus Grünanlagen ist wertvoller als Wasser, das vom Asphalt abfließt. Deshalb will sie es trennen.
Das Kanalnetz zu optimieren.
Das heißt im Zweifel, es auch zu verkleinern. Denn wenn das Wasser, wie gewünscht, zuvor verdunstet oder im Boden versickert, braucht man in Zukunft nicht mehr so breite Abflusskanäle wie bisher.
Bei der Kläranlage neue Reinigungsstufen einzubauen. Es war auch die Überlegung, Brauchwassernutzung. Zum Beispiel haben wir ja am Kläranlagenauslauf doch relativ gutes Wasser.
Auch das könnte zum Beispiel für die Bewässerung von Straßenbäumen verwendet werden. Michael Denk vom Hessischen Umweltministerium steht voll dahinter.
Wir reden ja hier auch von der sogenannten Schwammstadt. Das ist ja das Leitbild heute in der Wasserwirtschaft.
Der Riedberg in Frankfurt am Main ist zumindest schon mal ein Schwammstadtteil, in dem so viel Regenwasser verdunsten oder versickern kann, wie es mit den vorhandenen Grünflächen eben möglich ist.
Lotka Fittkau über das Konzept Schwammstadt. Nutrient aus Kanada und Yara aus Norwegen sind beides kaum bekannte Namen von Großkonzernen, die gemeinsam mit russischen Herstellern den Weltmarkt für synthetische Düngemittel beherrschen. Ähnlich wie auf dem Gasmarkt schlägt derzeit hier die aktuelle Knappheit und die Abhängigkeit voll auf die Preise durch, mit verhängnisvollen Folgen für die Ernährungssicherheit, kritisiert die entwicklungspolitische Lobbyorganisation INCOTA in einer Studie. Anja Nils mit Einzelheiten.
Nach der Corona-Krise und dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich die Preise für Düngemittel auf Stickstoffbasis im Durchschnitt verdoppelt. Unter anderem das trägt dazu bei, dass auch Lebensmittel erheblich teurer geworden sind, besonders in Afrika. Noch mehr Menschen als ohnehin sind dort deshalb von Hunger bedroht, so eine Studie der entwicklungspolitischen Organisation INCOTA über Abhängigkeiten von synthetischen Düngemitteln und ihre Folgen für den afrikanischen Kontinent. Das afrikanische Agrarsystem werde nämlich hauptsächlich von Kleinbauern getragen, die sowieso wenig investieren können, sagt Gideon Tups von der Uni Köln, der die Studie erstellt hat.
Man hat jetzt aber jahrelang Düngemittel benutzt. Der Boden ist dementsprechend und das ganze Agrarsystem ist darauf ausgerichtet. Und plötzlich ist dieser Dünger, den man jedes Jahr aufträgt, eben nicht mehr verfügbar oder viel zu teuer. Und man weiß genau, vor allem Mais beispielsweise, der sehr viel mit Düngemitteln angebaut wird, den wird man nicht viel teurer verkaufen können. Und falls ja, dann wird das Problem eben vor allem an urbane Konsumenten und Konsumentinnen weitergegeben, die auch hier wieder dann wesentlich höhere Preise für ihre Grundnahrungsmittel bezahlen müssen.
Gründe für die hohen Preise waren erst ein Exportstopp von Produzentenregionen wie Russland oder China während der Corona-Krise und nun die Sanktionen für russische Düngemittelexporte wegen des Angriffs auf die Ukraine, sagt Gideon Tups. Darüber hinaus gelte die Düngemittelindustrie aber auch als Kriegsgewinnler.
Wir sehen an den Quartalsberichten der größten Düngemittelunternehmen, dass hier wirklich vollkommen ungesehene Gewinnsteigerungen möglich waren. Beispielsweise der norwegische Stickstoffproduzent hat eine 70-fache Gewinnsteigerung im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Jahr davor. Der nordamerikanische Stickstoffhersteller Nutrien hat seine Gewinne verzehnfacht.
Synthetischer Dünger hat heutzutage vielerorts den Einsatz klassischer Wirtschaftsdünger aus der Viehhaltung wie Mist und Gülle ersetzt. Auf seinem Einsatz basiert mittlerweile 50% aller weltweit produzierten Ackerfrüchte. Für die großen Düngemittelkonzerne sei Afrika der letzte wenig erschlossene Markt, um ihren Absatz zu erweitern, so Tups. Nur dort seien noch weitere Produktionssteigerungen durch den Einsatz von mehr Düngemitteln möglich. Daran haben sowohl viele afrikanische Regierungen als auch die Düngemittelkonzerne ein großes Interesse.
In den letzten 15 Jahren wurde deshalb in Afrika massiv investiert, um Düngemittel überhaupt populär zu machen und breitflächig zugänglich zu machen. Das heißt, Regierungen haben auf der einen Seite sehr hohe Subventionszahlungen verfügbar gemacht.
Die landwirtschaftlichen Budgets vieler afrikanischer Staaten wurden dabei teils zu mehr als der Hälfte für die direkte Subvention von Düngemitteln genutzt.
Die Erfolge dieser Subventionen sind zwar weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die Abhängigkeit vom Kunstdünger sorgt aber jetzt für große Probleme. Nötig sei eine Entwicklung zu mehr Agrarökologie, sagt Audrey Darko, die Gründerin eines ghanaischen Unternehmens, das Biodünger herstellt.
We hone in and focus on agricultural.
Der Dünger basiert auf einer Kreislaufwirtschaft. Wir nutzen landwirtschaftliche oder Bioabfälle und produzieren daraus einen kohlenstoffhaltigen Mix. Wenn dieser in den Boden eingebracht wird, erhöht sich der Kohlenstoffgehalt im Boden und damit dessen Fruchtbarkeit. Die Dünger bestehen aus rein ökologischen Inhaltsstoffen. Für die Produktion von synthetischem Dünger hingegen wird Erdgas benötigt. Sie gilt als extrem energie- und ressourcenintensiv und dadurch besonders klimaschädlich. Die Nutzung von Kunstdünger gehe zudem mit dem Einsatz chemischer Pestizide, der Verwendung von Hybridsaatgut sowie dem Anbau in Monokulturen einher, sagt Lena Luig von Inkota, ein in sich weitgehend geschlossenes System. Nur knapp 10% der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit geförderten entsprechenden Projekte seien ökologisch gewesen.
Wir wollen viel stärker, dass die Projekte im Agrarbereich, im landwirtschaftlichen Bereich, dass da eigentlich ausschließlich Agrarökologie gefördert wird und jetzt keine konventionelle Landwirtschaft, die auf Düngemittel und Pestizide setzt.
Und letztendlich wieder Gewinne in die Kassen multinationaler Düngemittelkonzerne spült. Inkota fordert für solche Firmen deshalb auch eine Übergewinnsteuer und eine Preisobergrenze für Düngemittel. Außerdem soll sich Deutschland am Aufbau eines Fonds beteiligen, aus dem über die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation die Beratung von Kleinbauern und die vergünstigte Vergabe von Biodünger finanziert werden können.
Anja Nils über den oligopolistischen Markt für Düngemittel. Niedersachsen ist Schwerpunkt für Schweine- und Geflügelhaltung. Dort plant im Landkreis Gifhorn jetzt ein Landwirt eine Hähnchenmastanlage mit 180.000 Tieren. Heute findet dazu eine Anhörung statt. Aus Hannover berichtet Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Bastian Brandau.
Schon seit Bekanntwerden stehen die Pläne eines Agrarunternehmers aus dem Flecken Brome im Landkreis Gifhorn in der Kritik. Unter anderem die Grünen und die Freien Wähler fordern ihn auf, von seinen Plänen zum Bau einer neuen Hähnchenmastanlage abzusehen. Für eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks war er nicht zu erreichen. Zur Größe des geplanten Betriebs im Landkreis Gifhorn sagt Ulrich Löhr, Vizepräsident des Landvolk Niedersachsen, der Interessenvertretung der Landwirte und Selbstbetreiber einer Hähnchenmastanlage mit Platz für bis zu 40.000 Tiere.
Also insgesamt sind es ja 180.000 Tiere und in klassischen Ställen wären das ja 4,5 Ställe. 60.000er Ställe sind eigentlich sehr ungewöhnlich von der Größe her, weil die Technik für die 40.000er eigentlich das Ausgereifteste ist.
Nachdem zahlreiche Einwände eingegangen waren, sieht das Verfahren nun eine öffentliche Erörterung vor. Dabei können neben Anwohnerinnen und Anwohnern auch Verbände ihre Einwände begründen. Auch die Organisation German Watch hat Einwände erhoben und werde diese vortragen, sagt Konstantinos Tsidimekis, Teamleiter Welternährung, Landnutzung und Handel bei German Watch. Anlagen in der geplanten Größe von 3x60.000 Tieren seien grundsätzlich problematisch.
Es beginnt schon bei der Zucht der Tiere, die eben auf Leistung gezüchtet sind, eigentlich schon krankheitsanfällig dann in diese Mast reinkommen. Das hat mit dem Management zu tun, wie kann ich solche großen Bestände überhaupt noch managen.
Tsidimekis sieht vor allem beim Auftreten von Krankheiten Probleme.
Man kann in so einem Masthuhnbestand, macht man es auch nicht und man kann es auch nicht da mal so eben ein krankes Tier irgendwie wirklich identifizieren, rausnehmen, in ein Krankenbuch packen und behandeln. Da werden dann die Antibiotika meist tatsächlich oral verabreicht, das heißt über die Tränken ausgegeben und dann in gewissen Mengen, die dann den kompletten Bestand natürlich erfassen. Und das befördert die Resistenzsituation, also antibiotikaresistente Keime, die sich dann entwickeln können.
Den routinemäßigen Einsatz von Antibiotika hält man bei German Watch in einer Anlage wie in Brome geplant für unvermeidbar. Und genau den untersage eine neue EU-Arzneimittelverordnung. German Watch wird diesen Punkt bei der Anhörung als Einwand vortragen.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also wie regelmäßig werden in solchen Mastanlagen eigentlich Antibiotika eingesetzt und dürfen sie das zukünftig noch? Das ist jetzt die Frage. Und dieses EU-Recht muss umgesetzt werden, auch in Deutschland,
sagt Konstantinos Tsidimekis. In Deutschland sei man deshalb gerade dabei, das Tierarzneimittelgesetz dahingehend zu erneuern. Nur hat sich das wirklich schon bis auf die Kommunalebene herumgesprochen.
haben es die Behörden beispielsweise jetzt bei so einer Genehmigung, beim Genehmigungsverfahren, bei dem Bau einer Mastanlage lokal schon auf dem Schirm, dass sie eigentlich die EU-Tierarzneimittelverordnung mitbedenken müssen. Vor dem Hintergrund, dass dann ein hoher Antibiotikaeinsatz zu erwarten ist.
Er kenne viele Landwirte, die in den vergangenen Jahren ohne oder mit wenig Antibiotikaeinsatz ihre Hühner aufgezogen hätten, sagt Landwirt Ulrich Löhr, Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolks.
Ich sehe das so, dass auch so ein 60.000er Stall sowieso, es gibt keine routinemäßigen Einsatz von Antibiotika, sondern immer nur nach Indikation durch den betreuenden Tierarzt. Und auch so ein 60.000er Stall ist genau so zu handhaben, wenn er denn gut gemanagt wird.
Welche Tierhaltung will die deutsche Gesellschaft in Zukunft? Eine Frage, die auch bei der öffentlichen Erörterung heute zum geplanten Hähnchenmastbetrieb mitschwingen dürfte. Sollte die zuständige Behörde, der Landkreis Gifhorn, ihren Einwänden gegen den Bau der Mastanlage nicht entsprechen, haben mehrere Umweltverbände bereits Klage angekündigt.
Aus Niedersachsen berichtete Bastian Brandau.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Urlaubsautos sind in manchen Ferienregionen knapp, denn in Pandemiezeiten wurden Mietwagenflotten abgebaut und durch den Ukraine-Krieg kommt es zu Lieferschwierigkeiten. Urlauber müssten häufig mit ca. 70% teureren Autos rechnen. Da gilt es bei Buchung, Abholung und Rückgabe genau hinzuschauen, worauf sie achten sollten, erklärt Margret Bielenberg im Verbrauchertipp.
Wer am Urlaubsort seinen Mietwagen abholen möchte, bekommt am Schalter häufig den Hinweis, dass Versicherungen aufgestockt werden sollten, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Da entsteht so nach Aussagen von Verbrauchern dann häufig auch eine Drucksituation. Also dann ist der Text dann vielleicht auch in einer anderen Sprache, also in der Landessprache. Man hat das Gefühl, man muss das jetzt unterschreiben und schließt dann zusätzliche Versicherungen ab, die eigentlich gar nicht nötig wären.
Deshalb sei es sinnvoll, alles von zu Hause aus zu buchen, sagt Christian Hief vom ADAC Hansa. Da sei genug Zeit, Preise und Leistungen zu vergleichen und auch das Kleingedruckte zu lesen.
Und ich habe, wenn ich den Mietvertrag hier abschließe, habe ich deutsches Recht, was nachher bei Problemen dann auch sehr vorteilhaft ist. Und ich kann wirklich auch mir genau überlegen, welche Leistung brauche ich denn am Urlaubsort? Brauche ich den Kindersitz? Welche Versicherung möchte ich noch zusätzlich abschließen? Reicht mir die normale Versicherung, die inklusive ist? Oder möchte ich den Selbstbehalt bei einem Unfall reduzieren oder komplett rausnehmen?
Besonders wichtig sei der Blick auf die Versicherungssumme in der Haftpflicht, sagt Christian Hief. Bei einem schweren Unfall könne sie nicht ausreichen und Urlauber müssten Schäden aus eigener Tasche zahlen.
Deswegen unser Tipp immer, die sogenannte Mallorca-Police abzuschließen. Das ist eine Zusatzversicherung, die ist oft in meiner eigenen Kfz-Versicherung schon inklusive. Das sollte ich prüfen. Die eben dann diese Versicherungssumme erhöht auf mindestens 1 Million Euro, sodass ich für die gröbsten Schäden abgesichert bin.
Beim Abholen und Abgeben des Autos sollte sich Zeit für das Übergabeprotokoll genommen werden. Kratzer auf jeden Fall dokumentieren, das Auto mit vollem Tank übernehmen und auch wieder abgeben, rundum Fotos des Fahrzeugs machen und auch den Innenraum fotografieren. In vielen Verträgen, so Verbraucherschützerin Rehberg, sei geregelt, dass nicht auf unbefestigten Straßen gefahren werden dürfe. Manchmal werde Urlaubern allerdings ungerechtfertigt Fehlverhalten vorgeworfen.
Das Problem ist natürlich, ich habe das Gelände, das besonders steinige, gar nicht befahren, aber das Auto ist dreckig und es besteht dann Streit darüber, ich hätte es gemacht. Also grundsätzlich würden wir raten, immer das Auto im ordentlichen Zustand, also lieber nochmal waschen, zurückzugeben. Und das Gleiche gilt eben auch für Versandung und auch Innenräume, auch ruhig mal ordentlich reinigen, also jetzt und nicht irgendwelchen Müll lassen im Auto, weil gerade die Innenraumreinigung also erhebliche Kosten verursacht.
Werden hochpreisige Autos angemietet, verlangt die Mietwagenfirma als Sicherheit häufig 2 Kreditkarten, die auf den Namen des Mieters laufen. Ist nur eine Kreditkarte vorhanden, werde oft nur ein günstigeres Auto herausgegeben und die Differenz nicht erstattet, sagt die Verbraucherschützerin. Wer sein Mietauto nach Schalterschluss abgeben muss, sollte besonders großen Wert auf die Fotodokumentation legen. Komme es trotzdem zu ungerechtfertigten Forderungen, könne gegebenenfalls die eigene Rechtsschutzversicherung helfen oder beispielsweise Schlichtungsstellen.
Entweder haben die Autovermieter sind Schlichtungsstellen angeschlossen, müsste man mal gucken, ob man die einschalten kann. Oder wenn das im europäischen Ausland ist, auch das Europäische Verbraucherzentrum. Das könnte einen da unterstützen.
Margit Bielenberg mit dem Verbrauchertipp. In Sachsen will eine Wohnungsbaugenossenschaft das Warmwasserangebot ihrer Mieterinnen rationieren. Mehr, um Gas zu sparen. Mehr gibt's um 17:05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Danke, sagt Jule Reimer.